Es wird oft gesagt, Gesundheit sei doch die Hauptsache. Wenn das stimmen würde, würden so einigen auch hier bei uns die Hauptsache fehlen. Aber Gott sei Dank ist das nicht der Fall. Zugleich aber macht es das auch manchmal ein bisschen kompliziert. Ich werde erstmal den Text für die Predigt vorlesen. Er steht im Johannesevangelium. Aus Kapitel 5 lese ich die Verse 1 bis 16. Ist der zum Mitlesen? Ich habe vorhin hier gesessen und gesehen, der Ständer ist ein bisschen im Weg. Ich stelle den mal rüber. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. In den Texten vom Johannesevangelium gibt es einen Einschub, der so eine Erläuterung noch ist. Der ist nicht in den ältesten Texten drin, auch nicht in allen Bibeln, aber ich habe das mal mit eingefügt. Ich lese das, kommt jetzt vor dem Vers 5, ich lese das mal noch. Diese Kranken und Ausgezehrten, sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit hinab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war dort aber ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag. Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war: Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war fortgegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Ihr könnt auch den Text so noch ein bisschen stehen lassen, so dass man währenddessen auch, ich nenne ja immer mal wieder einen Abschnitt, dass man das auch sehen kann. Vielleicht in der Mitte. Ihr Lieben, die Krankheit Covid-19 erinnert mich an die Menschen, die zur Zeit Jesu an Aussatz erkrankt waren. Sie mussten sich sofort von allen Gesunden fernhalten, und wenn jemand in ihre Nähe kam, mussten sie mit lautem Rufen warnen, damit niemand ihnen zu nahe kam. Bekannt kommt mir auch vor, wie groß der Unterschied ist zwischen reichen und armen Menschen, die an der gleichen Krankheit leiden. Vom amerikanischen Präsidenten will ich nicht reden, aber wir im reichen Europa sind in jedem Fall unvergleichlich besser dran als die Tagelöhner in Indien, Afrika und Südamerika. Auch diesen Unterschied gab es zur Zeit der Bibel. Als zum Beispiel der syrische General Naeman an Aussatz erkrankt war, reiste er zum Propheten Elisa, natürlich nicht allein, sondern mit Dienern und Hauspersonal und Gefolge, denn ob die gesund blieben oder nicht, spielte damals gesellschaftlich überhaupt keine Rolle. Und im Johannesevangelium erzählt unsere Textstelle auch von Krankheit und Ungerechtigkeit. Die Teichanlage Bethesda könnte, das Wort Bethesda hat keine ganz klare, eindeutige Übersetzung, aber man könnte es zum Beispiel mit Haus der Barmherzigkeit übersetzen. Würde sich auch treffen mit dem ursprünglichen Anliegen, dass man nämlich in einer Heilquelle dort Gesundheit erlangen konnte. Zur Zeit Jesu war das also eine stark nachgefragte Sache. Man könnte es sich wie ein Sanatorium mit einer Heilquelle vorstellen. In Gerhard Krolls Buch Auf den Spuren Jesu ist ausführlich beschrieben, wie diese Anlage einmal ausgesehen hat und was bei Ausgrabungen alles entdeckt wurde. Es ist hochinteressant, aber nicht dabei will ich jetzt stehen bleiben. Der Teich Bethesda befindet sich im Nordosten von Jerusalem. Jerusalem, Nordosten, und wenn die Festpilger aus Galiläa am Jordantal entlang nach Jerusalem kamen, trafen sie von Nordosten auf die Stadt. Und der Weg führte am Teich Bethesda vorbei. Jesus ging aber nicht wie alle anderen durch das genannte Schaftor in die Stadt hinein, sondern er bog ab, um sich am Teich Bethesda umzusehen. Wir haben selber gelesen, wer dort anzutreffen war. Kranke, Lahme, Blinde, Ausgezehrte. Kein schöner Anblick. Keine schöne Einstimmung für das Fest, zu dem man ja nach Jerusalem gereist ist. Aber Jesus wollte nicht wegsehen, sondern er sah ganz genau hin. Hier, wo Leid und Elend sich zusammenballten. Denn aus der Barmherzigkeit, die in dem Namen des Hauses Bethesda steckt, was war daraus geworden? Einst war es ein Ort der Hoffnung, jetzt aber ein Ort der gnadenlosen Konkurrenz. Einst eine Chance für jeden, egal ob er arm oder reich war, jetzt gab es nur noch die Chance für den für den Schnellsten. Für den Schnellsten, oder sollte ich vielleicht sagen, für den Fittesten, sozusagen, für den, der die wunderbare Hilfe am wenigsten brauchte, weil er noch am schnellsten war von all denen, die Hilfe suchten. Ich habe versucht, mir vorzustellen, ob das Hallenmanagement am Teich Bethesda nicht eine Organisation hätte einrichten können, die darauf achtet, dass es immer schön der Reihe nach geht. Offensichtlich ist das nicht der Fall gewesen, denn sonst hätte die Hauptperson dieser Geschichte nicht derart lange hier zubringen können. 38 Jahre, 38. Jesus stellt sich nicht in die Mitte, prangert die unhaltbaren Zustände an und machte erstmal alle gesund. Jesus kam zu uns Menschen, um Gottes Heil zu bringen. Nicht nur, damit wir gesund sind, sondern damit wir Menschen wieder in unserem eigenen Leben zurechtkommen. Es ging Jesus und geht es bis heute nicht um die Verbesserung einer Organisation, sondern es geht ihm damals wie heute um den einzelnen Menschen. Mutter Teresa begann ihre Tätigkeit in Kalkutta unter den Ausgestoßenen auch nicht mit medizinischer Hilfe, sondern, wie in ihren Tagebüchern zu lesen ist, weil sie starben, ohne dass jemand ihre Hand hielt. Jesus sah sich also in den Hallen am Teich Bethesda um. Und ein Kranker fiel ihm so auf, dass er stehen blieb. Natürlich ist jemand, der seit fast 40 Jahren zum Inventar der Hallen gehört, allgemein bekannt. Und seine Geschichte wurde Jesus erzählt. Nachdem er sich das angehört hatte, sprach er ihn an mit einer Frage: Willst du gesund werden? Und die Antwort, die dann kam, scheint nicht zur Frage zu passen. Aber sie nannte die Not, an der der Kranke litt: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. War das schon immer so? In manchen Erklärungen habe ich gelesen, die Krankheit des Mannes sei wohl eine Lähmung gewesen, sodass er nicht alleine zum Teich und ins Wasser gelangen konnte. Nun, nach 38 Jahren war dieser Mann bestimmt gelähmt. Zumindest durch eine unüberwindliche Hoffnungslosigkeit. Und Hoffnungslosigkeit kann nicht nur seelisch, auch körperlich lähmen. Keine Hoffnung, jemals wieder gesund zu werden. Nach 38 Jahren, was soll da noch kommen? Immerhin war er versorgt mit Lebensmitteln, also mit dem Allernötigsten, aber ohne jede Aussicht, für sich selber sorgen zu können. Wenn man keine Aussicht hat, mal wieder tätig zu sein, teilzunehmen am Leben, an dem, was andere wahrnehmen, ohne Aussicht, mal wieder dazuzugehören, ist das ein sinnvolles Leben? Ich habe keinen Menschen. Und das inmitten einer turbulenten Menschenmenge. Dieser Mann ist in seiner Einsamkeit Jesus begegnet, beziehungsweise Jesus begegnete ihm. Und dieser Mann hatte damit nicht irgendeinen Menschen gefunden, sondern den Menschen, wie Gott ihn haben will, frei und zugewandt. Das hat der Kranke gemerkt, denn als Jesus ihn aufforderte, aufzustehen, tat er es, als ob es selbstverständlich wäre. Später im Text erfahren wir als Leser, der Kranke wusste gar nicht, wer da vor ihm stand. Aber sein Vertrauen zur Autorität und zur menschlichen Nähe Jesu war so groß, dass er ohne Diskussion aufstand und gesund wurde. Im Johannesevangelium werden die Wundertaten Jesu Zeichen genannt. Sie sind Zeichen dafür, dass Gott selbst zu den Menschen gekommen ist und handelt. Jesus sprach zu dem Kranken: Steh auf, nimm deine Matratze und geh hin. Wohin? Ein eigenes Zuhause hatte dieser Mann nach 38 Jahren bestimmt nicht mehr. In manchen Übersetzungen lautet die Aufforderung: Geh umher. Das hieße: Lauf herum, mische dich unter die Leute, zeig ihnen, was mit dir geschehen ist. Denn jetzt bist du wieder einer von ihnen. Du bist nicht länger ausgeschlossen. Du gehörst wieder dazu. Also er gehörte dazu mit einem Unterschied. Niemand sonst trug seine Unterlage mit sich herum, denn es war ja Sabbat. Deshalb wurde der nun Geheilte angesprochen. Aber anders als im Markus-Evangelium kommt es mir so vor, als ob die Frage sich nur auf das Tragen des Bettes bezieht. Sozusagen unerlaubtes Arbeiten am Sabbat und nicht auf die stattgefundene Heilung. Ich gehe davon aus, dass die Personen, die von Johannes die Juden genannt werden, also die am Sabbat dort am Teich Bethesda vorhanden sind, vielleicht auch zu tun hatten, dass die den Geheilten kannten und sich vielleicht sogar mitfreuten über seine Heilung. Nur eben Tragen eines Gegenstandes am Sabbat, das konnte so nicht hingenommen werden. War vielleicht schon ein Funke der Freiheit, in der Jesus seinen Auftrag erfüllte, auf den Geheilten übergesprungen? Als Jesus ihn nämlich aufforderte, seine Matratze zu nehmen, hatte er nicht entgegnet: Mein Bett kann ich aber nicht aufnehmen, denn das Gesetz verbietet es. Das Gesetz fordert Leistung. Um ohne Jesus geheilt zu werden, hätte der Mann etwas leisten müssen, wozu er nicht in der Lage war, nämlich einmal der Schnellste zu sein. Um in den Augen des Gesetzes vor Gott bestehen zu können, war auch eine Leistung nötig, zu der der Mann ebenfalls nicht in der Lage war, nämlich als Ausgleich für seine Verfehlungen Opfer und gute Taten zu vollbringen. Aber beides hat Jesus gleichzeitig erledigt, einfach indem er den Kranken ansprach, indem er mit ihm redete. Bevor wir dem Text noch ein Stück weiter folgen, will ich kurz über uns sprechen. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, ob jemand hier in unserer Runde, jemand von uns, so eine Einsamkeit kennt. Also Einsamkeit kennt natürlich jeder. Manchmal braucht man sie. Manchmal ist sie sogar ganz angenehm und auch nützlich. Jesus hat auch immer wieder die Einsamkeit gesucht. Aber schon durch die nötigen Vorsichtsmaßnahmen gegen eine Ansteckung gibt es auch viel schmerzhafte Einsamkeit. Aber eine so hoffnungslose, wie sie der Mann in dieser Geschichte erlitten hat, eine Einsamkeit, die sich so weit steigern konnte, dass ihn niemand mehr wollte, dass niemand mehr sich für ihn interessiert hat, niemand seine Gesundheit fördern wollte, das gibt es in der Gemeinde nicht. In der Gemeinde Jesu Christi hat der Herr selbst dafür gesorgt, dass es so weit nicht kommen kann. Ein Beispiel für zahllose andere war der Wochenspruch vom vorigen Sonntag. Dies Gebot haben wir ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seine Schwester und seinen Bruder lieben soll. Für uns erstmal schön. Was ergibt sich noch daraus? Was für uns schön ist, ist das Pech für andere? Nein, für unsere Mitmenschen ist es auch gut. Denn Das gehört zur frohen Botschaft dazu, die wir weitersagen sollen. Gott will, dass niemand allein gelassen wird. Und dafür bin ich nicht allein verantwortlich, sondern dafür gibt es in der Gemeinde immer die Geschwister. Jede und jeder kann etwas anderes gut. Und der eine und die andere kommt auch mit einem anderen gut zurecht, mit dem es mir schwerfällt, wo ich das selber nicht so könnte. Jetzt nochmal zu dem geheilten Mann in Jerusalem. Er und die Juden, die ihn angesprochen hatten, sahen sich nach Jesus um, aber er war schon weitergegangen. Auch Jesus wollte noch einmal zu ihm. Aber auch der Geheilte mit seinem Bett unter dem Arm war schon weitergegangen. Jetzt heißt es in unserem Johannestext hier mit einer gewissen Zurückhaltung, Jesus fand ihn im Tempel. Also hat Jesus dort nach ihm gesucht. Warum gerade dort? Wollte der Mann Gott danken? Oder gab es vielleicht im Bereich des Tempels eine Kontakt- oder eine Anlaufstelle, die dem Mann fürs Erste eine Unterkunft und vielleicht eine zeitweilige Anstellung hätte besorgen können? Ich habe für diese Vermutung keinen Anhaltspunkt gefunden. Gut, es bleibt also, vielleicht war die Dankbarkeit der Antrieb für diesen Mann, in den Tempel zu gehen und die Nähe Gottes zu suchen. Jesus fand den Mann also und sagte zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Das hat mich erstmal stutzig gemacht. Klingt das nicht ein bisschen nach Strafe und Drohung? Sieh zu, dass wenn es um die Frage geht, ob Krankheit eine Strafe Gottes ist, dann sagt Jesus zu dieser Frage auf das Entschiedenste Nein. Nein, Krankheit ist keine Strafe Gottes. Es gibt zwar trotzdem einen Zusammenhang, aber nicht die Vergeltung für eine Sünde ist Gottes Handeln, sondern das Gnadenangebot, heil zu werden, das ist Gottes Handeln. Gottes Handeln besteht nicht in der Strafe, sondern Gottes Handeln ist, das Heil anzubieten und die Gnade. Sündige hinfort nicht mehr, das bedeutet für diesen Menschen, gib die Freiheit nicht wieder auf, die Jesus dir geschenkt hat. Die Freiheit aus der Isolation, egal was es war, die ihn dort hineingeritten hat, diese Freiheit nicht mehr aufzugeben. Zugleich bedeutet sündige hinfort nicht mehr auch, du kannst nicht gesund werden und dabei Sünder bleiben wollen. Nicht mehr sündigen, damit sind an dieser Stelle nicht die zahllosen Fehlleistungen gemeint, mit denen wir schuldig werden an unseren Mitmenschen, an der Welt, die Gott geschaffen hat, auch an uns selber. Wo eins das nächste nach sich zieht, woraus wir gar nicht hinauskommen. Wir schaffen es nicht, vollkommen durchzukommen, keine Aufgabe liegen zu lassen, nichts unerledigt zu lassen, das kennen wir nicht. Aber das ist hier nicht gemeint. Hier an dieser Stelle ist gemeint, wer erkannt hat, dass Jesus es war, der ihn aus der Gottesferne in die Nähe Gottes gebracht hat und zugleich damit in die Nähe von Menschen, die genauso von Jesus erlöst worden und angenommen sind. Wer das erkannt hat, der ist aufgefordert, diesen Kontakt beizubehalten. Was könnte sonst passieren? Nun, es könnte eine neue Spirale der Vereinsamung beginnen. die vielleicht nicht wieder nach Jahren endet mit so einer Zufallsbegegnung. Es muss bei niemandem so weit kommen, dass wirklich kein einziger Mensch mehr da ist. Denn Jesus ist nicht auf Zufallsbegegnungen angewiesen, sondern er sucht nach jeder einzelnen Person, die von anderen keine Chance mehr bekommt. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Das sagt Jesus von sich selber. Unsere Einsamkeit überwindet er, egal ob sie durch uns selbst entstanden ist oder durch etwas anderes. Jesus Christus kann das, weil er auch die größte Einsamkeit ertragen hat. Er hat sie für uns ertragen, er hat sie ans Kreuz getragen. Im Garten Gethsemane ließen ihn erst die Jünger allein. Später am Kreuz fühlte Jesus sich sogar von Gott verlassen. Als er am Kreuz hing, wie gelähmt, bewegungsunfähig, da schrie er: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott ließ seinen Sohn nicht in der Verlassenheit, sondern er ließ ihn auferstehen, so wie Jesus den Kranken aufstehen ließ, und er tat es. Ich lasse es an dieser Stelle bewenden mit dem Text aus dem Johannesevangelium und fasse noch einmal zusammen. Erstens, Jesus kommt zu der Frau und zu dem Mann, um die und um den sich niemand mehr kümmert, und bringt sie wieder zu den anderen Menschen. Zweitens, Jesus hilft dabei, stabil zu bleiben. Und das heißt auch, Freude und Gemeinschaft zu erleben. Drittens, das hat Jesus damals getan und er tut es bis heute. Und dafür, dass er es auch heute noch genauso macht, dafür sind wir seine Zeugen und Zeuginnen und wir sind seine Helferinnen und seine Helfer. Der Herr segne unser Tun und Lassen. Amen.